Mein Name wurde schon gesagt, Stefan Bartel. Seit 21 Jahren sehr glücklich verheiratet mit einer Frau. Und ja, das sage ich dazu. Sag gleich, warum. Und wir haben 3 Kinder. Wie ihr schon an meinem Dialekt hören könnt, wir sind also nicht hier in Frankfurt aufgewachsen oder in der Umgebung, sondern wir kommen ursprünglich aus Sachsen, meine Frau und ich. Unsere ersten beiden Kinder sind auch dort geboren, in Chemnitz. Und unsere Jüngste, die ist in Südafrika geboren. Wir waren von 2011 bis, ja, eine Stelle, von 2011 bis 2022 in einer christlichen Lebensgemeinschaft in Südafrika, wir waren Teil davon gewesen und durften ganz viel dort an Gottes Liebe weitergeben. Und in dieser Zeit ist dann unsere Jüngste geboren. Und wenn ihr unsere Kinder fragt, woher kommt ihr, dann ist das eine sehr emotionale Frage oft noch und eine sehr emotionale Antwort. Und sie würden sagen, wir kommen aus Südafrika. Beschäftigt. Aber was mich über die letzten Monate immer wieder beschäftigt hat, ist ein Bild. Und das war ganz interessant, jetzt auch die letzten Lieder, die wir gesungen haben. Um was ging es denn da? Habt ihr aufmerksam mitgesungen? Jetzt frage ich mal, was war so der Inhalt unserer letzten Lieder? Sag's mal halt. Jesus erheben. Anbeten. Ja? Und ein Bild, was mich in den letzten Monaten immer wieder beschäftigt hat, ist das Bild eines Thrones. Ja? Und ich möchte heute durch ein paar Bibeltexte durchgehen, wo das Bild eines Thrones uns vor Augen gemalt wird. Und ich möchte euch einladen, also wenn ihr eure Bibel mit habt, dürft ihr gerne aufschlagen. Und ansonsten werden wir hier vorne haben wir den Bibeltext. Ich lese, also es ist meine Übersetzung, oder nicht meine, die ich nutze, Neues Leben. Okay, also falls ihr eine andere habt, ist kein Problem. Neues Leben, Jesaja 6, die ersten Verse. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Und er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Und über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Und mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Und sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Und dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Und da sagte ich mir, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphim flog zu mir, erhielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Das Bild des Thrones, das ist so dieses allüberlagernde Bild hier in diesem Text, Gott auf dem Thron. Das ist das, was Jesaja sieht. Er hat also so eine Vision, er hat einen Einblick in den Himmel und er sieht Gott auf dem Thron und ist völlig überwältigt von dem, was er sieht, was ihm auch begegnet. Aber diese ganze Prophetie, das, was er sieht, ist eingeordnet. Und zwar eingeordnet in eine Geschichte, in einen geschichtlichen Kontext. Und es ist gut für uns, das zu verstehen, weil das uns ein Stück auch hilft, das richtig einzuordnen. Es steht hier am Anfang von dem Jahr, in dem der König Usia starb. Der König Usia startete als ein Jugendlicher, wurde er zum König berufen und war ein gottesfürchtiger Mann. Das war auch einer der Gründe, warum man ihn berufen hat. Man hat ihn dazu genommen, sein Vater lebte noch und er wurde hineingenommen als ein gottesfürchtiger Mann. Und Gott hat ihn gesegnet. Er hat ganz viele Dinge in Bewegung gebracht, auch wirtschaftlich, agrarwirtschaftlich für Israel und hat dieses Land wirklich zu, ja, zum Punkt gebracht, wo es ihm so gut ging wie lange nicht mehr. Warum? Weil er Gott gesucht hat. Weil Gottes Segen auf Usia lag. Und das konnten Leute sehen an seinem Leben und an dem, wie es diesem Volk ging. Bis zum Punkt, wo irgendetwas in seinem Herz passierte. Er saß auf dem Thron. Als König sitzt man auf dem Thron. Und irgendwann ist ihm diese Sache wahrscheinlich in den Kopf gestiegen, so würden wir sagen. Irgendwann hat er sich selber immer mehr erhoben. Und er ist in den Tempel gegangen, in den Tempel Gottes und hat Dinge getan, die nicht für ihn bestimmt waren. Und nun kann man das lesen und sagen, ja, der wollte ja Gott lieben und dienen und der hat es so sehr auf dem Herzen gehabt. Aber das Eigentliche, was hier passiert ist, er hat sich über Gottes Gebot erhoben. Als König kann man ja machen, was man möchte. Oder? Und dieser Gedanke, ich bin ja König, ich kann ja machen, was ich möchte, ich entscheide, was gut und richtig ist, dieser Gedanke ist ihm so sehr in den Kopf und in sein Herz gestoßen, dass er letztendlich sich erhoben hat über Gottes Gebot und damit hat es sich erhoben über Gott selber. So dieses Bild, Gott auf dem Thron, das hat Usia eigentlich verändert. Er saß plötzlich auf dem Thron. Er hat sich über Gott erhoben. Und dann ist etwas passiert, dass er bestraft oder er hat Aussatz bekommen, wurde ausgestoßen aus der Gesellschaft, hatte keinen Kontakt mehr. Und was ein ganz trauriges Ende ist für ihn, als er gestorben war, wurde er neben dem Grab des Königs begraben. Nicht in der Grabstätte der Könige, sondern daneben. Das war eine riesen Demütigung für ihn. Er, der seinem Herzen auf dem Thron saß, immer mehr wollte, obwohl es so gut anfing, wurde dann begraben neben der Grabstätte der Könige. Und genau in diesem Jahr sieht Jesaja diese Prophetie, diesen Einblick in das Himmelreich und Gott auf dem Thron. Was für ein Kontrast. Was für ein Kontrast. Und plötzlich sieht er und jeden Leser damals, jeden, der das gehört hat, den ist es plötzlich wieder vor Augen gekommen. Wer sitzt denn auf dem Thron? Wer ist denn der allmächtige Herrscher? Wer ist denn Gott über allem? Es ist unser lebendiger Gott. Er und er allein sitzt auf dem Thron. Er, der Herrscher dieser Welt, der Herrscher des Universums, der Schöpfer von allem. Von allem Leben, von dieser ganzen Welt. Er sitzt auf dem Thron und er allein. Und ihm allein gilt Lobpreis und Anbetung, weil es nur einen gibt, nur einen, der auf dem Thron sitzt. Und Jesaja in diesem Moment sieht er das und ist völlig überwältigt auch von der Größe Gottes. Dieses Statement von diesem Usia ist für uns nicht nur eine geschichtliche Einordnung, sondern letztendlich auch eine gewisse Warnung. Darüber nachzudenken, wer sitzt denn bei uns auf dem Thron? Wer sitzt auf unserem Thron? Ja. Heute schreit die ganze Welt uns zu, tu, was dir gefällt. Ja. Du entscheidest, was gut ist für dich. Was du heute empfindest, das ist richtig. Die Grenzen verschwimmen total hier. Wir werden immer wieder von allen möglichen aufgefordert, unsere Entscheidung selber zu treffen, selber zu entscheiden, was gut und richtig ist, weil wir das doch wissen. Es geht immer um dich, es geht immer um mich. Wir auf dem Thron, das ist das, was die Welt uns heute zuruft. Und das ist das, was wir verinnerlichen die ganze Zeit, dass wir entscheiden können, was richtig ist. Wir dürfen heute entscheiden, wer wir sein wollen. Wir dürfen heute alles entscheiden. Wir nehmen letztendlich die Rolle Gottes ein. Und wir setzen uns auf den Thron. Und damit entmachten wir Gott. Jedenfalls in unserem Kopf. Es kommt hier zu einer absoluten Verschiebung. Und selbst in Gemeinden müssen wir aufpassen, wer sitzt auf dem Thron. Ist es wirklich Gott? Treffen wir uns sonntags, um Gott anzubeten, wie wir das gerade gemacht haben? Ja, dir sei Ehre, wir beten dich an. Oder kommen wir eigentlich zum Gottesdienst, damit Gott mir Gutes tut, weil ich ja eigentlich auf dem Thron sitze? Natürlich möchte Gott uns segnen, natürlich möchte Gott uns dienen. Aber wir müssen das richtig haben, die Prioritäten. Wer sitzt auf dem Thron? Wer sitzt auf meinem Thron, wer sitzt auf deinem Thron? Denn sobald wir uns über Gott erheben, entmachten wir ihn und stoßen ihn sozusagen von dem Thron runter. Und dieses Bild für mich, dieses Bild, was Jesaja hier gesehen hat, ist für mich sehr eindrücklich. Wie Jesaja da vorstellt, in einer Begegnung mit dem lebendigen Gott und plötzlich erfährt, wow, 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 dieser Gott. Und dann passiert etwas, dass er sieht, was um Gott herum passiert. Heilig, heilig, heilig. Das sind diese himmlischen Wesen, die Jesaja ja kaum beschreiben kann. Ja, mit 6 Flügeln und alles Mögliche, das können wir uns kaum vorstellen. Und ich glaube, Jesaja, der hat auch kaum richtig Worte gefunden, das zu beschreiben, was er sieht. Einmal diese Größe Gottes und dann, was um Gott herum passiert, letztendlich alles beugt sich vor Gott. Alles kniet nieder. Und betet Gott an. Heilig, heilig, heilig. Du bist groß, du bist hoch, du bist erhaben. Dir gebührt alle Anbetung. Und auch wir sind mit dort hineingenommen. Wenn wir Gott sehen und ihm begegnen, dann merken wir, oh, ihm gebührt wirklich alle Anbetung. Das, was wir machen hier am Sonntag, sozusagen vor der Predigt, ja, das ist nicht nur bloß ein kurzes Programm, sondern wir werden eigentlich mit hineingenommen in diese himmlische Anbetung Gottes. Und sagen, ja Gott, es ist wahr. Es ist wahr. Dir gebührt alle Ehre. Es ist wahr. Dir gebührt alle Anbetung. Wir singen hier nicht nur ein paar Lieder, sondern wir drücken etwas aus, was der Realität entspricht. Du sitzt auf dem Thron, du bist groß, du bist hoch und du bist erhaben. Und ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch sehen. Wir singen nicht ein paar Lieder. Ja. Wir haben das Vorrecht, Jesaja hatte das Vorrecht, Gott zu begegnen und in diese Anbetung mit hineingenommen zu werden. Aber dann passiert etwas. Als Jesaja dort mit hineingenommen wird und plötzlich uns sieht, diese Größe und diese Erhabenheit Gottes, dann fällt ihm noch eine andere Sache auf. Ja, wir lesen in Vers 5, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen, ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Ja, ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Ich habe den Heiligen gesehen. Und indem Jesaja diesen Gott sieht und diese Begegnung mit Gott hat, in seiner Gegenwart steht, fällt ihm plötzlich auch Dinge auf über sein eigenes Leben. Es kommt zu einem ganz tiefen Bewusstsein seiner Schuld. Und Jesaja sieht, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich bin ein Mann, der gegenüber Gott schuldig geworden ist. Das hat nicht nur damals den Usia betroffen, sondern es betrifft mich genauso. Das war ein Prophet, das war ein Mann Gottes, der hier sagt, Gott, ich kann überhaupt nicht in deine Gegenwart kommen, weil ich habe Schuld in meinem Leben. Und dann sagt er, genauso wie alle anderen um mich herum auch. Ein tiefes Erkenntnis der eigenen Schuld. Und ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen heute. Ja, Jesus hat es ja mal gesagt später, hat gesagt, wir sind super zu sehen, was die anderen falsch gemacht haben, wo die anderen verkehrt liegen. Ja, wir sehen sozusagen den kleinen Splitter im Auge des anderen. Wir sehen die Schuld im Leben der anderen. Und für unsere eigene Schuld sind wir oft blind. Und auch das erlebe ich heute ganz oft, dass wir für unsere eigene Schuld oft blind sind. Gar nicht sehen, was uns trennt von Gott. Und wir brauchen diese Gottesbegegnung, diese Begegnung mit dem heiligen Gott. Und wenn wir anfangen zu sehen, wer ist dieser Gott, wie rein, wie liebevoll, dann merken wir, oh, da gibt es vieles in meinem Leben, was dem nicht entspricht. Vieles, wo ich nicht nur gegenüber Menschen schuldig werde, sondern vor allem gegenüber Gott. In meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinen Taten, wo ich gegenüber Gott schuldig bin. Und für Jesaja war das so ein Moment, wo er sagt, oh, Gott, ich kann mich dir gar nicht nähern. Und ich glaube, wir brauchen das immer wieder. Wir, auch als Gläubige oder als Leute, die vielleicht auf dem Weg sind, um Jesus zu suchen, wir brauchen das, eine Wahrheit über uns selber, die Wahrheit über uns selber zu sehen, dass auch wir schuldig sind und dass wir der Gnade Gottes bedürfen, immer wieder. Und das ist dann, was dann passiert auch hier in dieser Geschichte, dass dann ein Engel kommt mit diesem Stein oder andere sagen mit einer glühenden Kohle und dann mit dieser Kohle letztendlich vom Altar runternehmen und dann dem Jesaja an die Lippen halten. Und was hier symbolisch passiert, ist letztendlich, dass Gott Vergebung ausspricht. Dass Gott vom Altar etwas nimmt und dem Jesaja seine Lippen berührt und sagt, dir ist vergeben, deine Schuld ist dir vergeben. Letztendlich symbolisch etwas für das, was Jesus später getan hat für uns. Als er das Opfer wurde, als er geopfert wurde für unsere Schuld. Und uns damit heute Vergebung für unsere Schuld anbietet, die wir nur dann erfahren können, wenn wir selber merken, wir brauchen das. Ja? Aber was für eine Gnade hier. Was für eine Gnade, dass dieser allmächtige Gott Vergebung anbietet, dass der allmächtige Gott seine Gnade uns anbietet. Wir lesen im ersten Johannesbrief, da schreibt Johannes, wenn wir ehrlich werden vor Gott und wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das, was zwischen Gott und mir steht, das möchte Gott wegnehmen, wenn wir so ehrlich sind und zu ihm kommen und sagen, it's me. Das bin ich, nie meine Frau, auch nie mein Vater, was er früher zu mir getan hat. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut wir darin sind, unsere Schuld zu erklären und zu rechtfertigen. Erklären mit meiner Persönlichkeit und rechtfertigen mit meiner Vergangenheit. Und ich denke mir immer, meine Güte, wir sind gut darin, alles zu erklären. Können wir nie einfach mal bekennen und sagen, ja, ich bin schuldig geworden. Gegenüber meiner Frau, gegenüber meinen Kindern, gegenüber anderen und auch gegenüber Gott. Und ich brauche die Gnade Gottes. Und wenn das passiert, dann ist es ein Geschenk des Königs, das sagt, komm, ich möchte dir vergeben. Ich möchte die Gnade über deinem Leben aussprechen. Was für ein Geschenk, dass wir vor den himmlischen Gott reden dürfen und dass er uns sagt, ich möchte dir vergeben. Meine Gnade ist genug. Meine Gnade wird gerade in deiner Schwachheit groß. Es ist bezahlt, deine Schuld hat Jesus ans Kreuz genommen. Was für eine persönliche Erfahrung, die Jesaja hier haben darf. In der Gegenwart Gottes stehen, völlig überwältigt sein von der Größe Gottes und dann die Gnade Gottes ganz, ganz persönlich erfahren zu dürfen. Und dann passiert noch etwas. Es ist gerade dabei, dass er das selber für sich erfahren darf, so dieses Geschenk der Gnade. Und dann steht in Vers 8, und dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich. Sende mich. Das ist interessant, wenn man so diese Geschichte sieht, von diesem Überwältigtsein, von der Größe und der Heiligkeit Gottes, dieses Hineingenommensein in diese Anbetung und auch diese Erfahrung der Gnade Gottes. Und dann kommt es zu einer Beauftragung. Letztendlich sagt Gott hier, Jesaja, ich habe dir etwas jetzt persönlich gezeigt. Und das, was du erfahren hast, ich möchte, dass du das weiterträgst. Ja? Er fragt, wer wird für uns gehen? Wer wird das, was er gerade erlebt hat, wer wird es weitergeben? Und Jesaja war in dem Moment herausgefordert und sagen, okay Gott, ich möchte das. ich bin dir gehorsam. Denn das, diese Gnade, die mir gilt, die ich erfahren darf, deine Liebe, die ich erfahren darf, gilt nicht nur mir, sondern allen anderen Menschen genauso. Und gerade genau das ist das passiert. Jesaja wurde beauftragt, dieses Wort Gottes hinauszusprechen. Übrigens, ihm wurde da kein Erfolg verheißen. Ja? Wenn man das weiterliest, ist das ziemlich deprimierend, was dann alles noch kommt. Aber der Auftrag steht. Das, was ich in deinem Leben getan habe, sollst du weitertragen. Das ist die Berufung. Und weißt du, an dem Punkt dürfen wir das sehr gerne auch auf uns mit übertragen. Wir sind eingeladen, in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Immer wieder. Wir sind eingeladen, diese Gnade Gottes zu erfahren. Immer wieder. Und wir sind aufgerufen, uns senden zu lassen von Gott. Das, was wir selber erfahren durften, weiterzugeben. Es gibt so einen Moment, der für die Jünger so ein Wendepunkt war. Die hatten ja ziemlich viel mit Jesus erlebt. Und dann gab es ja diese riesen Enttäuschung, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und obwohl Jesus das ja immer schon erzählt hat, das haben sie trotzdem nicht verstanden. Ich glaube, wir hätten es auch nicht. Aber die schließen sich dann ein in so einen Raum wie hier ungefähr. Ich glaube, ein paar mehr Leute schließen sich ein aus Angst. Angst. Das war das beherrschende Gefühl. Das war das, was greifbar war. Angst. Enttäuschung und Angst. Und plötzlich tritt Jesus hinein als Auferstandener. Und sie sehen plötzlich Jesus in einer ganz anderen Art. Vorher haben sie gedacht, okay, das ist, also wussten sie ja manchmal gar nicht so richtig, wer dieser Jesus ist, aber plötzlich merken sie, oh, wow, wow, das ist eine Größe, mit der ich nie gerechnet hatte. Der auferstandene Jesus ist mitten unter ihnen. Und er spricht ihnen Frieden zu. Friede sei mit euch. Und er macht es zweimal. Friede sei mit euch. Und dann lesen wir in Johannes 20 und das Herz der Jünger wurde froh. Und ich glaube, das war nicht nur so, oh, jetzt sind wir alle happy, sondern es passierte hier eine riesen Veränderung im Leben dieser Männer und Frauen, die gerade noch in tiefster Angst und Enttäuschung gelebt haben und wahrscheinlich vieles kaputt gegangen ist, auch an Hoffnung. Und plötzlich durch die Gegenwart Gottes und den Zuspruch seines Friedens kommt Freude in ihr Leben. Und dann sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch heute. Interessant, dass Jesus uns hineinnimmt und sagt, so wie Gott mich gesandt hat, so möchte ich euch heute senden. Geht hinaus und verkündet, was ich in eurem Leben getan habe. Und dieses Bild, dass Gott uns beauftragt, das weiterzugeben, was er getan hat, dieses Bild des Königs, der uns beauftragt, das zieht sich immer wieder durch die Bibel. Und möchte dann nur ganz kurz auf einen Psalm eingehen, den ich total klasse finde, Psalm 96. Ja, genau, Psalm 96, habt ihr hier vorne mit. Möchte ich kurz lesen, ein paar Verse aus Psalm 96. Und das sieht man so, dieses Gott als den König und der uns beauftragt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Die ganze Erde singe dem Herrn. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen. Verkündet täglich, dass er uns rettet. Erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er tut. Denn der Herr ist groß und sehr zu loben. Mehr als allen anderen Göttern stehen ihm Lob und Ehre zu. Die Götter anderer Völker sind nur Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Ehre und Herrlichkeit umgeben ihn. Stärke und Schönheit erfüllen sein Heiligtum. Ihr Völker der Welt, verneigt euch vor dem Herrn. Erkennt, dass der Herr herrlich und stark ist. Gebt dem Herrn all die Ehre, die ihm zusteht. Bringt eure Opfer dar und kommt und betet ihn an. Betet den Herrn in seiner heiligen Herrlichkeit an. Die ganze Erde soll vor ihm erbeben. Erzählt allen Völkern, dass der Herr allein König ist. Ich finde es super ausgedrückt. So auf der einen Seite diese Anbetung Gottes, weil er König ist. Der Herr allein ist König. Und dann, und deswegen geht und erzählt es allen Völkern. Ja? So diese beiden Aspekte, die verschwimmen hier so zusammen, es kommt zusammen. Der Herr allein, unser Gott allein ist König. Und deswegen dürfen wir gehen und es Menschen mit hinein, Menschen mit erzählen. Warum? Weil Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, dass Menschen ihn auf dem Thron erkennen und anfangen, ihn anzubeten, weil es letztendlich nichts Größeres gibt, als Teil dieser Anbetung Gottes zu werden. Ja? Es gibt nichts Größeres, nichts Wertvolleres, als Teil dieser Anbetung Gottes zu sein. Und deswegen sendet Gott uns hinaus, sagt, Leute, ich berufe euch. Was hat er denn gemacht, als er seine Jünger berufen hat? Als er seine Jünger und die Nachfolge berufen hat. Was hat er gesagt? Kommt und folgt mir nach und kommt und folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Beides. Kommt in meine Gegenwart, folgt mir nach, betet mich an und ich werde euch aussenden. Wenn wir in der Nachfolge Jesu leben wollen, dann gehört beides zusammen. Dann gehört beides zusammen. Dieses von Gott beschenkt werden und dieses Weitergeben des Geschenkes Gottes, des Königs. Es geht nicht nur um uns. Es geht nicht nur um dich. Und auch in deinem Glauben darf es nicht nur um dich gehen. Ja, wir haben ja dieses Lied, Mein Jesus, mein Retter. Ach, wie toll. Das geht runter, ja. Aber das ist ein bisschen gefährlich. Mein Jesus, mein Retter und alles, was ich brauche, bist du und ich brauche keinen anderen mehr. Ja? Das hat ein totales Ich-Bezogenheit. Und wir müssen aufpassen, dass wir als Gläubige dort nicht hineinfallen in dieses Ich-Denken. Mein Jesus, mein Retter und der Rest ist mir egal. Weil es Jesus nicht egal ist. Ja, weil Jesus sagt, diese Gnade, die ich dir schenke, möchte ich, dass du weitergibst bis ans Ende dieser Welt. Damit Menschen einstimmen in die Anbetung Gottes. Ich möchte zum Abschluss jetzt zur Offenbarung kommen. Das Bild des Thrones. Ihr habt dieses Bild des Thrones vor Augen. Und das, was Jesaja gesehen hat, so ein Einblick in den Himmel, sieht Johannes am Ende der Bibel nochmal. Und über mehrere Kapitel beschreibt Johannes, was er sieht. Und man merkt, wie bei Jesaja, Johannes fehlt eigentlich die Worte, das zu beschreiben, das wirklich auszudrücken. Was ihm dort so vor Augen steht. Jetzt Offenbarung 4 und diese ganze Vision geht mindestens bis Offenbarung 7. Immer wieder greift Johannes darauf zurück und erklärt, was er dort sieht. Ihr habt das hier vor Augen? Genau. Ich lese vielleicht Offenbarung 4, Vers 1. Fange ich schon mal an. Als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen. Und dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem Ding noch geschehen muss. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine. Und dann kommt hier eine Beschreibung Gottes und Gott wird beschrieben in Edelstein und die Größe Gottes. Und dann wird beschrieben, was passiert und was um diesen Gott passiert. Und ich lese ein paar Verse dann am Ende von Offenbarung 4. Immer wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor dem Thron und sangen, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Und alle fallen nieder vor Gott, erkennen an, unser Gott ist König und stimmen ein in einen Lobpreis. Und dann gehe ich weiter zu Kapitel 5. Und Kapitel 5 ab Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde regieren. Und wenn wir weitergehen zu Kapitel 7, sind immer noch in dieser gleichen Vision. Kapitel 7, ab Vers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge. Viel zu groß, um sie zählen zu können. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern begleitet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Überwältigende Momente für Johannes, als er das sieht plötzlich. Er hat einen Einblick in das, was uns einmal erwarten wird, wenn wir an Jesus glauben. Ja. Er hat einen Einblick in die Ewigkeit. Und ich glaube, man sagt so ganz oft, hey, wenn du etwas anfängst, dann musst du immer vom Ende her denken. Ja? Guck, was du erreichen möchtest. Denk vom Ende her, wenn du irgendein Projekt angehst. Ja? Guck nicht nur auf das, was du jetzt gerade tust, sondern auch wenn du wandern gehst oder irgendwo denk, dort möchtest du hinkommen. Deswegen in diese Richtung gehst du. Denk nicht nur an den Schritt, den du jetzt machst, sondern hab das Ziel vor Augen. Und Johannes malt uns hier eigentlich so dieses Ziel vor Augen und sagt, Leute, wenn wir an diesen König glauben, an Jesus Christus, als unseren persönlichen Retter, wenn wir die Vergebung empfangen, werden wir Teil dieser ewigen Anbetung des Königs sein. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht, dass wir das wissen dürfen. In all dem, was uns hier so bewegt, ja, und ich weiß nicht, was euch gerade so bewegt. Ich muss sagen, meine letzte Woche war ziemlich voll und ich hatte einige Termine gehabt und dann kam was dazwischen, das alles über den Haufen gehauen hat und was eigentlich nur schlecht war. Ein Teil von, wo man gesagt hat, wie kaputt und zerbrochen wir sind. Ja? Wo Sünde Raum genommen hat und vieles kaputt gemacht hat. Und das ist unsere Realität hier. Wir leben auch in dieser Realität, dieser Welt. Und dann zu wissen, meine Ewigkeit ist bei Gott. Was für eine Hoffnung. Und was für eine Freude wir haben dürfen. Zu wissen, und ich werde Teil dessen sein. Und dann steht hier etwas in Kapitel 5 und Kapitel 7. Menschen aus allen Nationen, aus allen Kulturen, und aus allen Sprachen werden Teil davon sein. Was für ein wunderbares Bild, dass Menschen aus allen Nationen dabei sein wollen. Wisst ihr, wie viele Leute heute auf dieser Welt leben? Ungefähr, glaube ich, 8,2 Milliarden Menschen. Ja, ist ja immer schwierig mit der Zählweise. Man muss ja immer dann jede Sekunde schon ändern. Aber wir gehen mal von 8,2 Milliarden Menschen aus. Man geht davon aus, dass 2 bis 3 Milliarden dieser Menschen heute keinen Zugang haben zum Wort Gottes. 2 bis 3 Milliarden Menschen haben noch nie etwas von Jesus Christus gehört, haben keinen Zugang zum Wort Gottes. Kann es das egal sein? Gott ist es nicht egal. Gott möchte, dass jeder Einzelne die Chance hat, von ihm zu hören, diese Gnade zu erfahren. Und deswegen sagt er, hey, ich gebe euch dieses Geschenk der Gnade. Als ein Geschenk und als ein Auftrag zugleich. Dass ihr an dem Platz, wo Gott euch hinstellt, wirklich Botschafter Gottes seid. Und wir alle sind berufen, Botschafter Gottes zu sein. Ob das hier in Hofheim ist, in Eppstein, in Hessen, in Deutschland oder bis ans Ende dieser Welt. Gott gibt uns etwas in Auftrag in unser Leben, der weit über mein Leben hinausgeht. Also manchmal haben wir ja so, okay, mein Leben und ich lebe und bin so beschäftigt, hab mein Beruf und plane und gucke, dass es passt, auch mit der Rente und so und mit meinem Haus. Und das ist alles. Und solange es meinen Kindern und meinem Hund gut geht, bin ich ganz glücklich. Ja? Und Gott gibt uns, beauftragt uns mit etwas, was dem weit übersteigt. Es geht um Ewigkeit. Es geht um die ewige Anbetung Gottes und es geht um die Ewigkeit von Menschen, die heute noch Gott noch nicht kennen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es geht nicht nur darum, Leuten mal ein Traktat in die Hand zu geben oder sie mal in die Gemeinde mit einzuladen. Wir müssen das vor Augen haben, es geht um die Ewigkeit von Menschen, die Gott so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Es geht, damit Leute in Ewigkeit diesen Gott mit anbeten dürfen. Wir sind Beschenkte. Wir sind Beschenkte. Und wir dürfen in der Gegenwart Gottes leben. Und dann fragt Gott, hey, wer ist bereit? Wer ist bereit, mein Bote zu sein? Wer ist bereit, von diesem Geschenk weiterzugeben? Wer ist bereit, hinauszugehen? Und ja, wir brauchen heute noch Leute, die bereit sind zu gehen. Die bereit sind, hier in Hofheim, in meinem Taunuskreis in Frankfurt, von diesem Gott zu erzählen. Zu allen Menschen, aus allen Kulturen und Sprachen. Wir haben so viele Kulturen und Sprachen hier im Großraum Frankfurt. Aber hören Sie auch von diesem Jesus? Hören Menschen in Deutschland von diesem Jesus? Sind wir noch bereit, heute noch bereit zu gehen, auch in die arabische Welt, auch in die buddhistische Welt, auch in die hinduistische Welt? Sind wir bereit zu sagen, ja, ich bin bereit, ich gehe, weil ich beschenkt bin? Und dann braucht es Gemeinden, die beten, die gerade dafür beten. Die sagen, ja, es ist uns ein Anliegen. Gemeinden, die beten, Gemeinden, die auch ihre Leute finanziell unterstützen, materiell unterstützen, die sagen, okay, lasst uns das gemeinsam, das ist unser Auftrag. Wir brauchen eine Sichtweise, dass wir berufene Beauftragte Gottes sind. Für uns, und damit möchte ich schließen, in Südafrika einer der bewegendsten Momente war, wenn wir als Gemeinde im Lobpreis standen und wir hatten in unserer Gemeinde Leute, die sahen weiß aus und Leute, die waren ein bisschen dunkler und Leute, die waren ganz dunkel. Ja? Und wir hatten Leute, die Englisch sprachen und Leute, die Afrikaans sprachen und Leute, die Zulu sprachen und Leute, die irgendeine indische Sprache noch hatten. Das Bewegendste war für mich, wenn wir vor dem Thron Gottes standen und angebetet hatten und es plötzlich völlig egal war und ich gar nicht mehr gemerkt hätte, wer steht eigentlich neben mir, wie sieht der aus und welche Sprache singt er gerade. Sondern das war für mich wie so ein Vorgeschmack des Himmels. Gott anzubeten mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Sprachen. Es war jedes Mal so ein Gänsehautmoment, wo ich denke, ja, das ist ein Einblick, ein kleinen Einblick in die Ewigkeit, wo wir vor Gottes Thron stehen werden. Südafrika waren wir Teil einer Lebensgemeinschaft. Wir haben vielen Menschen gedient. Wir hatten in diesen Jahren, die wir dort waren, ungefähr 1000 obdachlose Männer bei uns wohnen gehabt. Wir hatten HIV, ein AIDS-Hospiz gehabt. Meine Frau ist Krankenschwester und hat über viele Jahre dort gedient. Menschen einen würdevollen Tod ermöglicht. In der Corona-Zeit, vor allem in Corona-Zeit, haben wir Tonnen an Lebensmittel jede Woche gefahren, mit Sondergenehmigung in die Gebiete, wo sonst keiner mehr hingegangen ist. Wir haben vieles Gutes getan. Aber das Größte und das Wertvollste, was wir tun konnten, war, Menschen zur Versöhnung mit dem lebendigen Gott einzuladen. Nichts verändert Menschen mehr. Nichts bringt mehr Hoffnung und nichts hat mehr Ewigkeitswert. Wir sind Beschenkte und wir dürfen dieses Geschenk weitergeben. Ich würde euch jetzt gerne einladen, vielleicht ein paar Momente der Stille zu haben. Einfach jetzt, ja, nochmal für sich selber einfach zur Ruhe zu kommen und zu überlegen, was ist das, was Gott dir gerade aufs Herz gelegt hat? Was ist das, was Gott dir vielleicht gerade auch so in dein Herz gesprochen hat? Es waren so verschiedene Elemente jetzt drin in dieser Predigt, diese Größe und Herrlichkeit Gottes. Unsere eigene Schuld, die Gnade Gottes, auch dieser Auftrag hinzugehen. Werde einfach jetzt mal ruhig auch vor dir und Gott und bewege das und Andi wird es dann abschließen, diese Zeit.